Okay, wir möchten weiterfahren in unserer Predigtserie Aufbruch und auch über den Heiligen Geist uns Gedanken zu machen. Und das Thema heute Morgen ist ja, der Heilige Geist schafft Gemeinschaft. Und ich möchte eine längere Passage aus der Bibel lesen, die werdet ihr nicht auf dem Screen haben, sondern wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen und mit mir lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Und das sagt Jesus seinen Jüngern und damit auch uns: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, nicht der Ischariot, sondern der andere Jünger mit demselben Namen: Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern, zu erkennen geben? Warum nicht der ganzen Welt? Ihm antwortete Jesus: Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir werden beide zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Mal soweit der Predigttext von heute Morgen. Ich möchte auf einzelne Verse im Laufe meiner Predigt noch eingehen. In meiner Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen. Da gab es mal im späten 18. Jahrhundert und im frühen 19. Jahrhundert einen begabten Erweckungsprediger. Die wenigsten von euch werden ihn kennen, es ist der Herr Hinhöfer. Und wie es Erweckungsprediger so haben, der wurde er kritisiert. Die, wo ihm nicht so gut gesinnt waren, die haben ihn deshalb kritisiert, weil er immer von der Gnade Gottes gesprochen hat. Und weil er auch davon gesprochen hat, dass der Mensch Sünder ist und so ein sündhaftes Wesen hat. Und das hat er sehr eindringlich und immer sehr bewegend gemacht. Aber genauso nur hat er auch den Menschen erklärt, dass sie eine Umwandlung brauchen, dass sie durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist verändert werden. Und das passte ihnen offenbar nicht. Sie haben von ihm verlangt, dass er predigen sollte, die Menschen sollen nicht lügen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, kein falsches Zeugnis reden. Und dann hat dieser Herr Hinhöfer Folgendes ihnen geantwortet: In meinem Garten steht ein Holzbirnbaum. Wenn ich dem alle Tage predige, er müsse edle Birnen tragen, dann würde er antworten: Du bist ein dummer Pfarrer. Ich bin ja ein Holzbirnbaum. Wie kann ich da Birne, gute, edle Birnen tragen? Die Zweige müssen abgesägt. Der Wildling muss veredelt werden, indem ein neuer Ast draufgepoppt wird. Sonst kann er niemals edle Frucht tragen. Es wird so viel gepredigt, was recht ist und was nicht. Aber besser wird dadurch niemand. Veredelt muss unser Herz werden. Der Heiland muss einziehen. Komm, dann kommt das andere von selbst. Welch tolle Wahrheit, wie gut ist das illustriert an dieser Stelle. Und wir haben alle gemerkt, da gibt es auch in unserem Leben so Dinge, die hätten wir gerne verändert. So Charakterzüge, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, die wir uns angeeignet haben, da haben wir einen Charakter und an manchen Stellen wünschen wir uns ja Veränderung. Aber wir können uns nicht alleine verändern. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist. Und Paulus spricht ja in diesem Zusammenhang von der Beschneidung unseres Herzens. Und damit meinte er die grundlegende Veränderung von unserem Herzen. Kannst du mal drüber nachdenken, was sich bei dir alles geändert hat, an dem Tag, an dem du Jesus in dein Leben eingeladen hast und wie sich auch deine Prioritäten verändert haben. Und ich hoffe, dass euer Leben sich auch verändert, dass ihr nicht mehr dasselbe seid wie vorher. Wenn man älter wird, ist es manchmal schmeichelhaft, wenn jemand einem sagt, du hast dich gar nicht verändert. Und wenn sie es aussehen meinen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn es von der Strahlkraft, die Jesus in uns hat, nicht schöner, nicht edler, nicht besser geworden ist, dann wäre es kein gutes Kompliment. Und dass wir uns auch nicht dahinter verstecken, ich bin halt so, wie ich bin. Sondern Gott möchte unser Herz beschneiden, uns grundlegend verändern. In Römer 2,29 steht, Jude, und das gilt natürlich auch uns, ist man im tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung toter Buchstaben. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen mag es nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Johannes, ich würde das andere Mikro nehmen.
Okay. Ich hoffe, der Ton wird dann ein bisschen besser. Ich habe nicht so gerne einen Plöppel vor meiner Nase, aber es geht wohl heute nicht anders. Und das ist ja, wenn wir diesen Bibelvers angucken, das ist ja das verändernde Werk, das der Heilige Geist in uns tun möchte. Mit anderen Worten, Veränderung, Erneuerung vom Leben wird an uns vollzogen. Glauben wir das? Wir haben gerade eben gesungen, Gott ist größer. Gott ist der Große, der Mächtige, der Starke. Wir können und machen es nicht selber, die Veränderung. Wir schaffen das gar nicht. Und wir werden auch nicht anders, und unser Charakter wird auch nicht anders, wenn wir uns an Vorschriften halten wie Lüge nicht, stehle nicht, bete regelmäßig. Das sind alles positive Dinge und die sollen wir ja auch tun. Die Dinge sind ja an sich okay, sondern Gott schafft in uns Veränderung. Er schafft in uns eine neue Wirklichkeit und das kommt eben durch die Kraft vom Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Christen und ohne den Heiligen Geist gibt es auch kein Christsein. In Römer 8, Vers 9 sagt Paulus, nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Amen. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Christliches Leben ohne den Heiligen Geist führt zu, entweder, gibt es eigentlich gar nicht, entweder führt es zu Gleichgültigkeit oder wer es ernst nimmt mit dem Christsein, mit dem Einüben, Ausüben von christlichen Verhaltensweisen, wird überfordert und frustriert sein. Denn aus eigener Kraft kannst du und ich kein Leben führen, wie Gott es gefällt. Du brauchst den Heiligen Geist. Und heute möchte ich über einen wichtigen Aspekt, der mich auch sehr wieder in der Vorbereitung sehr fasziniert und inspiriert hat, was der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Nämlich die Wahrheit, dass der Heilige Geist Gemeinschaft schafft. Erster Gedanke. Zwei wichtige Aspekte möchte ich von dieser Gemeinschaft heute Morgen ansprechen. Einmal die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft unter uns Christen. Und die erste Überschrift ist der Gott lebt in mir. Und ich finde, das ist mehr wie nur eine banale Wahrheit. Ich finde diesen Gedanken heute Morgen großartig und auch faszinierend. Und manchmal bin ich geneigt, dass wir es kaum wagen auszusprechen. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der die Himmel und Erde am Leben erhält, der lebt in mir, der lebt in dir, der lebt in uns. Vorausgesetzt, ich bin Christ, vorausgesetzt, ich bin von neuem geboren. Und vielleicht ist jetzt der eine oder andere in unserer Mitte dazu geneigt zu sagen, ja, ich bin Christ. Ja, ich bin von neuem geboren. Aber dass Gott in mir lebt, das getraue ich mich gar nicht wirklich zu sagen. Weil ich dazu zu wenig heilig lebe. Habt ihr auch schon solche Gedanken gehabt? Und man denkt, das mag vielleicht für andere Menschen zutreffen, die vorbildlicher leben als ich. Aber das ist, der Gedanke wäre falsch. Selbst wenn dein geistliches Leben nicht gerade auf dem Höhepunkt ist oder auf dem Höhepunkt steht, Gott lebt in dir durch den Heiligen Geist. Die Kraft von oben lebt in dir und mir. Und manchmal scheint uns das schwer verständlich. Manchmal vergessen wir es vielleicht sogar, dass Gott mit uns geht und mit uns lebt. Vielleicht würden wir denn unseren Alltag manchmal ein bisschen anders gestalten, wenn uns das immer so real bewusst wäre. Und weil dem so ist, musste Paulus auch die Gemeinde in Korinth daran erinnern, dass der Heilige Geist in ihnen ist und dass er in ihnen wohnt und mit ihnen lebt. In 1. Korinther 6,19 steht, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Das ist mal eine sehr steile Aussage, die Paulus hier macht. Unser Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Was hat man früher im Tempel gemacht? Das Wort Gottes gehört und Gott angebetet. Und das hat Paulus den Christen in Korinth geschrieben, obwohl er gewusst hat, die leben nicht in allen Bereichen ein vorbildliches Leben. Da läuft einiges im Leben von den Christen in Korinth schief. Da gibt es viele Herausforderungen in der Gemeinde und im Leben der Christen. Und dann hat er ihnen ja nicht gesagt, hey, lebt wieder vorbildlich. Und dann wird der Heilige Geist wieder zu euch kommen? Nein, er sagt, habt ihr vergessen, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Habt ihr vergessen, dass Gott in euch wohnt und dass er die lebensverändernde Kraft ist und euch Kraft gibt, Dinge in eurem Leben abzustellen? Wisst ihr, Gott ist heute Morgen mit dir hier ins christliche Zentrum gekommen. Am Buch ein Sehen. Also du begegnest Gott nicht erst, wenn du hier diesen Raum betrittst. Du begegnest Gott nicht erst, wenn wir Gottesdienst feiern. Du begegnest Gott nicht erst, wenn der Lobpreis beginnt. Du begegnest Gott nicht erst, wenn wir anfangen zu predigen. Sondern Gott ist mit dir hierher gekommen. Und das Gute ist, du verlässt den Saal auch wieder mit Gott. Glauben wir das von ganzem Herzen, dass Gott in uns lebt, dass die Kraft von oben, die Kraft von oben, der Heilige Geist, die Macht und die Stärke hat und größer ist als alles andere in der Welt und dass dieser Gott in uns lebt und wir Kraft und Stärke haben, dass er uns verändern kann und dass wir ein Licht und Salz sind und einen Unterschied machen dürfen dort, wo wir leben. Gott ist mit dir, wenn du morgen zur Arbeit gehst. Oder in die Schule oder wo auch immer. Gott ist mit dir unterwegs. Er lebt in dir. Er wohnt in dir. Und deshalb hat Jesus Folgendes den Jüngern gesagt. In Johannes 14, 23. Ich habe es in der Eingangslese schon gelesen. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben. Und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Das ist so die Hoffnung für alle. Die neue Genfer Übersetzung beschreibt es noch ein bisschen deutlicher. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und wisst ihr, wohnen ist etwas sehr Gemeinschaftliches. Wohnen ist etwas sehr Intimes. Wenn ich zu jemand anders ins Haus gehe, dann bin ich der Gast. Bei guten Freunden vielleicht ein bisschen mehr wie ein Gast. Aber ich würde mich nicht, wenn ich euch besuchen würde, mich getrauen, bei euch an den Kühlschrank zu gehen, an den Kaffeeautomaten, mir einen Kaffee zu ziehen, Latte Macchiato zu trinken oder einen Espresso. Espressis, sondern ein Espresso, und I ist die Mehrzahl, ich weiß, ich habe es vergessen. Wenn ich zu euch so kommen würde, würde ich denken, hey, der Pastor ist aber heute wieder mal drauf. Aber hier sagt, dass Gott bei uns wohnt. Der teilt mit mir Leben. Wie großartig ist denn das? Er lebt in und mit uns. Er ist nicht nur unser Gast. Also ich finde das Kindergebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast, eigentlich völlig verkehrt. Weil Jesus ist nicht nur unser Gast, sondern er wohnt doch bei uns, weil er in uns lebt. Also wenn du das immer gemacht hast, dann musst du kein schlechtes Gewissen haben. Aber zu überlegen, was vermittle ich denn meinen Kindern? So zu sagen, Jesus, jetzt warst du 3 Stunden da, jetzt kannst du auch wieder mal nach Hause gehen. Weil jetzt möchte ich wieder gern Dinge machen, die du nicht sehen solltest oder was auch immer. Nein, er wohnt bei uns. Das ist doch ein Vorrecht und ein Privileg. Und dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt, leben wir in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus, mit dem Sohn, der unser Erlöser und unser Retter ist, und dem Heiligen Geist. Und mit dies, durch dass der Heilige Geist in uns wohnt, sind wir in diese Gemeinschaft mit eingebunden. Paulus schreibt den Galatern, in 4, Vers 6, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, weil der Geist Gottes in uns wohnt, weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir zum Vater, aber lieber Vater sagen. Oder Vati oder was ihr auch immer euren Eltern, euren Vätern gesagt haben. Das bedeutet doch, also ich hoffe, dass es so ist, dass wir mit unseren Vätern doch innige Gemeinschaft haben, eine gute Beziehung haben. Und weil wir in so einer guten und innigen Beziehung leben können, verstehen wir auch seine Gedanken und können seine Stimme hören. Paulus schreibt, ich weiß, meine Predigt ist heute sehr wortlastig, aber ich möchte, dass die Wahrheiten Gottes in euch groß werden, nicht meine Gedanken. In 1. Korinther 2, die Verse 10 bis 12. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns schenkt. Also was ihr jetzt im Moment denkt, weiß ich nicht. Aber hier steht, dass wir Gottes Gedanken kennen können, weil es uns der Heilige Geist offenbart. Das bedeutet doch, dass Gott dich und mich in seine Perspektive mitnehmen kann, zu sehen, wie er Dinge sieht und beurteilt. Und wisst ihr, wenn ein Geheimnis kund geworden ist, ist es ja kein Geheimnis mehr, sondern ist offen. Wenn ich euch ein Geheimnis von mir verrate, dann ist kein Geheimnis mehr, sondern ihr wisst, was ich denke, fühle und meine. Und Gott lässt uns jetzt, und das finde ich großartig, das finde ich ein Privileg, Gott lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Weil dem so ist, können wir Gottes Gedanken verstehen und damit auch leben. Wer den Geist Gottes nicht hat, kann Gottes Gedanken nicht verstehen, auch nicht verstehen, was Gott denkt. Wir wissen, Menschen, die Gott nicht kennen, die den Heiligen Geist nicht haben, die sind taub und blind für Gottes Gedanken. Und als Christen können wir beide Denkweisen verstehen. Wir können wissen, was wir denken. Wir können vielleicht manchmal ahnen, was Menschen denken könnten. Führt uns manchmal aufs Glatteis, aber. Und wir wissen, was Gott denkt. Ohne den Heiligen Geist ist das nicht möglich. Ohne ihn verstehen wir seine Gedanken nicht. Also Menschen, die Gott nicht kennen, verstehen die Gedanken Gottes nicht. Nein, sie lehnen die Gedanken Gottes sogar ab. Paulus sagt in diesem Zusammenhang und fasst es wieder zusammen in Vers 14, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch den Geist, Gottes Geist. Und das ist doch großartig. Seht, wir leben in Gemeinschaft mit Gott, sogar mit enger Gemeinschaft mit ihm. Er wohnt mit uns, er wohnt bei uns und in uns. Und Jesus hat ja sehr deutlich gesagt, im Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse, die ich gelesen habe, macht das deutlich, wie es ist, wenn der Heilige Geist zu uns kommt. Denn Jesus sagt in Johannes 14, 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Erster Gedanke, Gott lebt, Gott wohnt in mir. Zweiter Gedanke, Gott lebt mit uns. Und jetzt wird es spannend und herausfordernd. Was für jeden Einzelnen von uns gilt, gilt natürlich für die Gemeinde Jesu auch. Gott lebt in der Gemeinde, Gott lebt dort, wo Christen zusammen sind. Auch hier musste Paulus die Christen in Korinth nochmal sehr aufmerksam machen. In 1. Korinther 3, 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Und ich würde heute Morgen mal ganz provokant die Frage stellen, wenn du erwartest, dass Gott mehr in der Gemeinde macht, dass der Heilige Geist mehr wirkt, dann wäre meine Frage an euch, wie viel habt ihr mitgebracht? Das Einzige, was du und ich verändern können, ist uns selber. Mit Hilfe des Geistes Gottes. Einfach mal so zum Nachdenken. Aber die Tatsache, dass der Heilige Geist in jedem von uns wohnt, verbindet uns ganz automatisch miteinander. Durch den Heiligen Geist sind wir nämlich Töchter und Söhne Gottes. Und wenn du Sohn und Tochter Gottes bist und ich Sohn und Tochter Gottes bist, was sind wir denn ganz automatisch? In meiner Familie so, der Sohn meiner Eltern war mein Bruder. Das heißt, du und ich, wir sind Geschwister. Ich weiß, es kommt sicher der Einwand, Thomas, du weißt ja, Freunde kann ich mir aussuchen, Geschwister nicht. Aber das ist gut so. Das heißt doch, wir stehen uns in besonderer Weise nahe, egal aus welcher Familie wir stammen, egal aus welcher Nation wir kommen. Durch den Glauben an Jesus, durch die Neugeburt, durch den Heiligen Geist sind wir zu einer Familie zusammengefügt. Nochmal 1. Korintherbrief 12,12. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu einem Leib von Christus, ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Das heißt, wir sind eine Körperschaft, wir sind ein lebendiger Leib. Zusammen bilden wir den Leib Jesu. Und Paulus verwendet ja im Korintherbrief das Bild vom Körper mit seinen verschiedenen Körperteilen, die sich gegenseitig was machen? Unterstütze. Wir sind eigentlich zu einer unzertrennlichen Gemeinschaft zusammengefügt. Und durch diesen Geist entsteht eine völlig neue Qualität von Gemeinschaft. In Philipper 2, Vers 1 schreibt Paulus, und da beschreibt er so, wie diese Gemeinschaft aussehen kann und sollte. Es gibt aber euch so viel Gutes zu berichten, schreibt dann die Gemeinde zu Philippi. Alle Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebenvollen Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Das sagt Paulus. wie Gemeinschaft untereinander aussehen kann. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, wieso ist die Gemeinschaft unter Christen manchmal so schwierig? Wieso spürt man so wenig von dieser verbindenden Gemeinschaft? Die Frage habe ich mir auch schon öfters gestellt. Und gerade Krisen beleuchten das ja so wie ein Brennglas. Es liegt immer dann daran, wenn wir dem Heiligen Geist zu wenig Raum geben. Wisst ihr, der Heilige Geist nimmt uns ja nicht in Geiselhaft. Das habe ich schon öfters erwähnt, sondern er nimmt so viel Platz ein, wie viel Raum ich ihm gebe. Und das finde ich okay. Gemeinschaft wird dann nicht gelingen, wenn wir immer nach unseren Gelüsten und falschen Sehnsüchten leben. Man kann auch als Christ immer noch stolz und egozentrisch leben. Deshalb schreibt Paulus den Ephesern, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Also der Heilige Geist ist der, der diese Einheit schafft. Und du und ich, wir dürfen sie bewahren, aufrechterhalten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, verbindet uns miteinander. Wenn der Geist Gottes genügend Platz bekommt, genügend Raum in uns bekommt, wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dann werden in uns gute Früchte wachsen, die für eine bereichernde Gemeinschaft sehr hilfreich sein können. Ihr kennt es unter dem Begriff Frucht des Geistes. Steht in Galater 5, 22 und in 23 im ersten Teil. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Wichtiger Satz, der Geist Gottes bringt nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also wenn das jeder von uns lebt, dann kann Gemeinschaft gut gelingen. Und diese Frucht des Geistes will der Heilige Geist in dir und in mir reif werden lassen. Und wir dürfen dafür Sorge tragen, dass diese Früchte auch zur Entfaltung kommen. Wisst ihr, von hier oben ist es nicht sehr schwierig, Geduld mit euch zu haben. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt kommen. Gott lebt in mir. Gott lebt in der Gemeinde. Und ich finde diesen Gedanken großartig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, dass der Schöpfer von Himmel und Erde sich es mir möglich macht, dass er in mir wohnt, das übersteigt meine Ratio. Aber es ist eine geistliche Tatsache. Und Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, als er ihnen erklärte, dass er sie verlassen werde, hat er ihnen ja versprochen, in Kapitel 14 im Johannesevangelium, Vers 18, nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück, ich komme wieder zu euch. Und in zwei Versen obendran hat er beschrieben, wie das passiert. In Vers 16 und 17, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Und das ist auch ein Grund zur Freude heute Morgen. Gott wird mit uns den Raum verlassen. Du bist nicht alleine. Und freuen wir uns doch über die unbeschreibliche, sagenhafte Gemeinschaft, die wir mit Gott haben können. Mir fehlen da die Worte, wie ich es ausdrücken kann. Weil Gott ist jede Minute, jede Sekunde mit dir unterwegs. Warum? Der Heilige Geist wohnt in uns. Weil wir zu Jesus gehören. Weil der Geist Gottes in uns wohnt. weil unsere Sünden vergeben sind, weil wir gerechtfertigt worden sind, weil wir freigesprochen sind. Und ich finde, das ist doch der größte Segen der Erlösung, dass ich gerecht geworden bin, dass ich freigesprochen bin, dass ich in Freiheit leben kann und vor allen Dingen, dass Gott in mir wohnt. Das ist der Segen von der Erlösung. Und falls es jemand in unserer Mitte noch nicht erlebt hat, wenn du heute Morgen ohne den Heiligen Geist hierher gekommen bist, dann kannst du heute Morgen den Raum mit dem Heiligen Geist verlassen. Du musst nur ein ganz einfaches Gebet sprechen. Das Gebetsteam wird nachher dastehen und wenn du das willst und Gott in dein Leben einladen willst, dann darfst du das gerne tun. Oder wenn du sagst, ich möchte wieder lernen, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, ich möchte viel besser seine Stimme hören können im Alltag, dann darfst du gerne zum Gebetsteam kommen. Die werden mit dir beten, dass das klarer und verständlicher wird. Und wenn wir unser Leben Gott weihen, immer wieder neu, dann wohnt er gerne bei uns. Und ich möchte mit dem Segenswort, das habe ich vorhin unterschlagen, des Paulus möchte ich die Predigt beenden und auch euch für die kommende Woche segnen. Steht ganz bekannter Vers, steht in 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, hier nochmal, der Heilige Geist schenkt Gemeinschaft, sei mit euch allen. Amen. Ihr dürft aufstehen. Wir beten noch. Vater, ich danke dir für dieses großartige Geschenk, für dieses Vorrecht, dass du in uns wohnst, weil wir zu dir gehören. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns den Tröster gegeben hast, dass der Heilige Geist in uns lebt, mit uns lebt. Und Herr, mach uns doch so gewahr, dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist, dass wir nicht in Lebenssituationen alleine sind, sondern du bist mit uns, du bist bei uns, du trägst uns durch. Danke für diese Zuversicht, danke für diesen Friede. Ich danke dir, Herr, dass du Gnade und Hilfe gibst, das im Alltag immer wieder zu realisieren. Du bist mit uns, du bist bei uns. Du bist derjenige, der Gemeinschaft schafft in uns, mit dir, aber auch untereinander. Danke für meine Geschwister. Danke, dass du sie segnest, Jesus, und dass wir zusammen auch als Gemeinde ein Ort sind, wo du viel Raum hast. Dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo der Heilige Geist zum Zug kommt. Danke, dass du in der Gemeinde lebst und danke, dass du mir mit dir auch diesen Ort verlassen können, weil du mit uns und bei uns bist. Danke für dieses Vorrecht. Ich möchte dich so recht herzlich bitten, Geist Gottes, dass du diese Wahrheit in uns alle groß machst. Dass der Schöpfer von Himmel und Erde, dass der souveräne, der starke und mächtige Gott in uns lebt, bei uns ist, uns durchträgt. Herr, du weißt heute Morgen, wer besonders deine Nähe und dein Trost braucht. Ich möchte dich so recht herzlich bitten und einladen. Komm du mit deinem Friede, mit deiner segnenden Hand über diese Lebe. Und Herr, du weißt auch heute Morgen, wer in der Gottesferne lebt. Heiland, dass sie auf dich Schritte zumachen, dass sie in inniger Gemeinschaft mit dir leben, dass du Wohnung in ihnen nehmen kannst. Danke, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen und danke, dass du uns so sehr lieb hast, Jesus. Wir bekennen, wir lieben dich, wir bekennen, du bist mächtig und stark. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen. Ich wünsche